Echt und ehrlich. Reden übers Leben. Ein Podcast von Bayern 2.
Herzlich willkommen, Nathalie Golob und Professor Med Klaas Lahmann. Ich habe eine Bitte. Stellen Sie sich mal vor, ich habe total groß im Lotto gewonnen. Was würden Sie mir sagen, warum sollte ich trotzdem weiterarbeiten? Warum sollte ich trotzdem in meinem Beruf bleiben? Frau Golob, wollen Sie anfangen?
Gerne. Also Sie haben Ihren Beruf ja wahrscheinlich nicht umsonst gewählt. Das heißt, es gab einen ganz starken Impuls, in diese Richtung zu gehen. Und ich schätze mal, dass es Sie in irgendeiner Weise erfüllt. Vielleicht nicht alle Aspekte, aber das Thema der Wirksamkeit und der, ja, vor allem Selbstwirksamkeit, der Sinnhaftigkeit, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und ich weiß nicht, ob Sie glücklich wären, wenn Sie nur zwischen den Alpen und den Badeseen und Italien hin und her fahren würden und gar keine Aufgabe mehr hätten und Ihren Beitrag nicht leisten würden zu etwas, was Ihnen wichtig ist.
Ich nehme mit Sinn und Selbsterfüllung. Herr Professor Lahmann, warum?
Ja, da kann ich mich Frau Golob nur anschließen. Ich kenne einen Manager, der hat nach dem Verkauf seiner Firma erstmal 3 Monate Sabbatical gemacht und dann hat er freiwillig angefangen, in einem Startup wieder zu arbeiten, einfach weil er wieder Teil von etwas sein wollte. Also Arbeit kann eben auch ein Lebenselixier sein und nicht nur Pflicht. Es hängt einfach davon ab, eben was Arbeit für einen bedeutet. Wenn das Mittel zum Zweck ist, also nur ums Geld verdienen geht, dann wäre der Lottogewinn vielleicht wirklich so eine Art Befreiungsschlag. Aber eben, wie wir gehört haben, für viele ist es viel mehr, neben den gesagten Dingen auch soziale Zugehörigkeit, so ein Erleben von Selbstwirksamkeit, also eine ganze Menge, was wir durch die Arbeit bekommen.
Und das Soziale ist eben auch ganz wichtig, wie Sie es gerade sagen. Klaas Lahmann ist ärztlicher Direktor der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Universitätsklinikum in Freiburg. Von dort aus ist er uns auch zugeschaltet. Und er macht Coachings zu Themen wie gesunde Führung, wie Resilienz, psychologische Grundlagen des Change Managements, all solche Sachen. Und er ist Autor des Buches »Wie Arbeit glücklich macht« und wann man darüber nachdenken sollte, den Job zu wechseln. Nochmal herzlich willkommen. Und Nathalie Golob hat Germanistik und Theaterwissenschaften studiert und hat dann auch richtig Theater gemacht, war ganz viel unterwegs mit einer Theatergruppe und so weiter. Der Wendepunkt kam 2000, also vor 25 Jahren, weil sie da Unternehmenstheater kennengelernt hat und sich dann in Richtung Coach hat ausbilden lassen und schließlich das Unternehmen Vitale Arbeitskultur gegründet hat mit den Schwerpunkten Transformation und Resilienz. So, jetzt habe ich Sie noch mal richtig vorgestellt und dann wäre ich gleich mitten im Thema und würde mit Ihnen entwickeln wollen, was denn da in der Arbeit so genau passiert. Wir reden natürlich immer über die Erwerbsarbeit. Wir wissen alle, der Mensch arbeitet darüber hinaus noch sehr viel mehr, besonders wir Frauen mit Care-Arbeit, aber die Männer tun das natürlich auch. Genau. Aber wenn wir jetzt so auf den Arbeitsplatz schauen, da Sie haben auch schon viel von Entwicklung gesprochen. Was entwickelt sich denn so im Laufe eines Arbeitslebens am Arbeitsplatz beim Menschen?
Eigentlich ist es so ein guter Ort zu wachsen, weil wir nehmen uns ja mit auch in die Arbeitswelt und haben da viele Herausforderungen, aber auch viele Entwicklungsmöglichkeiten. Und wenn man die ergreift, dann kann man so viel rausholen, sage ich mal, also sowohl im Sozialen, aber auch im Persönlichen. Also ist vielleicht ein bisschen altmodisch, aber man kann natürlich auch eine Art Meisterschaft entwickeln in seinem Fach. Also eine wirkliche Expertise, was sehr befriedigend ist und einfach auch ein Teil von einem Menschenleben sein kann. Und man kann auch nochmal komplett die Richtung wechseln. Also was Sie vielleicht auch vorhin gemeint haben, Herr Lahmann, man hört auf mit dem einen und startet woanders wieder durch. Und das ist auch eine große Chance, die wir uns in der Arbeitswelt eben auch, der wir immer wieder begegnen, uns auch ein Stück weit neu zu erfinden und nochmal Aspekte von uns weiterzuentwickeln.
Gilt das für alle Berufe? Kann ich dieses Weiterentwickeln, dieses mich selbst erfinden, ist es berufsspartenabhängig oder kann ich das eigentlich in allen Berufen?
Ich würde mal ein ganz kurzes Beispiel noch anbringen, was mein absolutes Erweckungserlebnis ist, was Arbeit sein kann. Ich war in Bonn im Untergeschoss des Bahnhofs, also ein absolut unwirtlicher Ort. Und da gab es einen Crepe-Stand und dieser Crepe-Verkäufer.
Ach, Crepe.
Crepe, genau.
Also Pfannkuchen.
Französische Pfannkuchen. Genau. Und dieser Verkäufer, hat dieses ganze Untergeschoss gerockt. So würde ich es mal beschreiben. Also der hat unglaubliche Stimmung verbreitet, jedem einen schönen Satz mitgegeben, hat wahnsinnig gute Launewellen in dieses Untergeschoss geschickt. Und dann dachte ich mir, ja, das ist eigentlich, es hat keine wirklich guten Bedingungen, es ist eine eher einfache Tätigkeit. Aber so wie mir die Dame heute im Bistro der Deutschen Bahn eine wundervolle Fahrt gewünscht hat, kann man natürlich auch aus bestimmten Aufgaben was machen. Wenn die Bedingungen so sind, dass es in Ordnung ist. Und das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, also im Sinne von Hygienefaktoren, dass ich einigermaßen gute Bedingungen habe. Und ich habe im Vorfeld
auch... Und Sie meinen jetzt mit Hygienefaktoren die mentale Gesundheit eigentlich, oder?
Nein, zum Beispiel ganz simpel, habe ich einen Stuhl, wo ich mich hinsetzen kann? Bin ich vor Übergriffen geschützt? Ist es sehr laut? Kann ich mich erholen? Habe ich alle Werkzeuge, die ich brauche? Oder muss ich die Krebs mit irgendwas machen, was ich erfinden muss, weil mir das alles nicht bereitgestellt wird? Also, dass die Rahmenbedingungen so sind, dass ich die Aufgabe ausfüllen kann, also die Pflicht sozusagen gesichert ist. Und dann kann ich natürlich was auch ein Stück weit draus machen, also so eine Kür. Ja. Ich will das aber nicht romantisieren. Also es gibt einfach richtig, richtig harte Jobs.
Wir sind ja im Moment auch bei den positiven Sachen. Wir kommen natürlich, wie das in der Sendung sich so gehört, auch zu den negativen Sachen. Aber lassen Sie uns noch beim Positiven bleiben, Herr Professor Lahrmann.
Ja, also daran kann ich mich nur anschließen. Wir Menschen haben ein Grundbedürfnis, uns zu entwickeln. Das ist ja das, was wir gehört haben. Das steckt uns geradezu in der DNA. Wenn man das Pferd mal von hinten aufzäumt und sich so der dunklen Seite der Macht widmet, dann kann man sich ja angucken, was machen denn Organisationen, die zum Beispiel Menschen loswerden wollen. Ja, die machen genau das Gegenteil von dem, was Frau Golob gerade beschrieben hat. Die entziehen den Menschen Entwicklungsmöglichkeiten. Die sorgen dafür, dass man eben wenig soziale Kontakte hat, dass man nicht ins Miteinander kommt. Das ist ja neben den Entwicklungserfahrungen ein anderes Grundbedürfnis, was wir Menschen haben. Wir wollen uns gesehen fühlen. Und wenn man das Gefühl eben nicht hat, weil man keine Kolleginnen und Kollegen hat, weil man aus dem sozialen Netzwerk rausgenommen wird, dann geht es einem eben nicht gut. In dem genannten Beispiel scheint es ja so zu sein. Ja, da gab es in beiden, auch bei dem Bistro-Beispiel aus der Bahn, da gibt es so eine soziale Resonanz. Und man kann sich eben auch in scheinbar relativ einfachen Berufen entwickeln, alleine schon innerlich. Ja, ich reagiere vielleicht auf Stress anders, als ich früher reagiert habe und dergleichen mehr.
Können Kollegen erziehen, Kollegen und Kolleginnen?
Na, Erziehung ist natürlich ein bisschen wird mancher beim Zuhören jetzt denken, ich will aber nicht mehr erzogen werden mit 50 oder so. Aber sie können unsere Entwicklung fördern. Entwicklung passiert immer an Grenzen und eben auch an sozialen Grenzen.
Und an Reibung, oder?
Genau.
Was bringen mir Niederlagen für meine Entwicklung?
Wenn ich gleich anschließen darf, da würde ich sagen, das ist was ganz, ganz Wichtiges. Misserfolge oder Niederlagen sind genauso wichtig wie Erfolge. Die Misserfolge sind aber manchmal sogar die besseren Lehrer im Leben. Man kann sich das vielleicht so vorstellen wie beim Segeln. Wenn ich immer nur Rückenwind habe, dann komme ich zwar schneller vorwärts und ich gewinne vielleicht auch mal eine Regatta, aber ich lerne nicht unbedingt, mit schwierigen Bedingungen zurechtzukommen, zu steuern, gegen den Gegenwind auch zu kreuzen. Also wenn man eben Misserfolge hat, dann ist man ein bisschen auch angeregt, seinen Kurs zu überdenken, zu korrigieren und eben wieder daran zu wachsen.
Niederlagen, Frau Golob.
Niederlagen, ja.
Wir wollen sie ja eigentlich alle nicht haben. Nee. Wir wollen ja Erfolg haben. Wir wollen gesehen werden. Wir wollen gut performen.
Ja, weil das auch ganz eng mit Selbstwert verknüpft ist und natürlich auch Teil von einem gesellschaftlichen, ich sag jetzt mal, Dogma. Also es geht ja schon los, wenn ein Kind nur die Realschule besucht. Sagt, geht da nicht mehr? Und wenn wir Niederlagen haben, dann taucht natürlich ein ganz unangenehmes Gefühl auf, nämlich Scham. Und das ist eins der schwierigsten Gefühle. Und natürlich haben wir dann einen starken Entwicklungsimpuls, weil wir das nicht mehr erleben wollen oder denken, okay, ich muss es nochmal anders anpacken. Und es entstehen oft auch sehr gute Gespräche in einem guten Umfeld, das muss man dazu sagen. Also wenn jetzt auch Kollegen oder Kolleginnen dann mit dem Finger auf mich zeigen und dies oder jenes hast du verbockt, also wenn es für mich soziale Folgen hat oder auch meine Zugehörigkeit zum Beispiel in Frage gestellt wird, da kommen Sie sicher auch noch drauf, Herr Lahrmann, das Thema psychologische Sicherheit. Also darf ich in diesem Umfeld scheitern oder riskiere ich damit meine Zugehörigkeit, was ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, der ganz existenziell ist, weil das unser soziales und manchmal auch unser physisches Überleben sichert. Und wenn das gegeben ist, was ja auch so ein Trend ist, wenn man so will, dieses Thema Fehlerkultur, ich würde es immer eher Lernkultur nennen, dann ist es ein ganz starker Impuls, ein ganz starker Entwicklungsimpuls. Und wichtig sind aber da auch gewisse Voraussetzungen, dass man den auch wirklich ausschöpfen kann. Also ich sage immer, in Trainings oder auch in der Prozessbegleitung ernten wir den Konflikt ab, ernten wir diesen Misserfolg ab, bis wir alles haben im Körbchen sozusagen.
Bevor ich Sie gleich nach den Rahmenbedingungen fragen will, was ein Unternehmen an Rahmenbedingungen setzen müssen, damit diese Entfaltung auch funktionieren kann, wann kippt's denn? Weil Sie hätten beide Ihren Beruf nicht, man bräuchte Sie wahrscheinlich beide nicht, wenn die Arbeit so ideal wäre, wie wir es gerade beschrieben haben, dass wir wachsen sowohl am Erfolg als auch an den Niederlagen, dass wir die sozialen Kontakte haben. Aber wann funktioniert's nicht? Wann scheitern Menschen in ihrer Arbeit, werden unglücklich und manchmal sogar krank?
Herr Lahmann, starten Sie.
Na, das ist ja wirklich eine sehr breite und tiefgehende Frage. Um sie ein bisschen runterzubrechen, könnte man sich anschauen, was bringen die Menschen mit? Also es gibt eben, und das haben wir ja gerade von Frau Golob auch gehört, innere Faktoren, die eine Rolle spielen. Also wenn ich selber eben durch meine Erziehung, durch meine Entwicklung eben vielleicht nicht diesen primär ganz guten Selbstwert, das Selbstwerterleben habe, dann gehe ich schneller in die Knie, wenn es am Arbeitsplatz auch mal ein bisschen rauer zugeht. Also ich brauche eben diese Fähigkeit, auch Negativität ein Stückchen auszuhalten. Das wäre eine wichtige innere Voraussetzung. Und im Außen kommen eben diese ganzen Faktoren zusammen, die wir schon angesprochen haben. Ein ausreichend günstiges soziales Umfeld, die genannten Hygienefaktoren, also Basisbedingungen, dass man überhaupt vernünftig arbeiten kann. Und dann, Frau Golob hat es gerade schon angesprochen, ganz, ganz wichtig, das Erleben von psychologischer Sicherheit. Das ist sicherlich eine der Voraussetzungen, die so die stärkste Tragsäule darstellt.
Die Menschen, die zu Ihnen kommen und die Hilfe brauchen, was sind da die Faktoren, weswegen die kommen? Oder haben Sie Beispiele, was also so häufig genannt wird?
Ganz häufig lassen sich Menschen bei mir in den Stuhl fallen und schnaufen dann erstmal und sagen, eigentlich müsste meine Chefin oder der Chef hier sitzen. Also es ist schon so, dass viele das Gefühl haben, das Arbeitsumfeld, die sozialen Kontextbedingungen, die machen sie krank. Und die zwei weiteren Faktoren, die ich jetzt persönlich häufig erlebe, sind, dass Leute zu mir sagen, das ist eigentlich total sinnlos, was ich da mache. Ich hatte vor einiger Zeit mal mit einem Investmentbanker zu tun, der hat einen zweistelligen Millionenbetrag verdient pro Jahr und hat sich dann aber ganz geplagt vorgebeugt und hat gesagt, Herr Lahmann, Sie machen wenigstens was Sinnvolles. Jetzt will ich nicht sagen, dass der Investmentbanking per se nicht sinnvoll ist, aber da hat eben, obwohl man denken würde, das ist doch toll, so viel Geld zu verdienen, dieses Sinnerleben total gefehlt. Und als dritten Faktor höre ich ganz oft, dass die Menschen einfach überfordert sind. Also Menschen, die zu mir kommen und sagen, ich kann einfach nicht mehr, die Arbeitslast ist einfach zu viel.
Also Überlastung in einer Zeit, in der immer weniger Menschen immer mehr arbeiten müssen.
Mhm. Und sich das Umfeld unglaublich dynamisiert hat sozusagen. Also es ist viel, viel schneller geworden. Also die Schlagzahl an Veränderungen, das erlebe ich in meiner Arbeit. Eine Veränderung jagt die nächste und das ist sozusagen alles psychische Energie, die gebraucht wird, immer wieder zu adaptieren, sich immer wieder einzufinden, immer wieder zu integrieren und wieder loszulegen und es anzunehmen und zu gestalten. Und es gibt ja so drei Faktoren, die finde ich nach wie vor total hilfreich. Das kennen Sie sicherlich auch, Herr Lahmann, aus der Salutogenese. Also Sinnhaftigkeit, was Sie angesprochen haben, Verstehbarkeit, kann ich das irgendwie noch verstehen, was passiert, und Machbarkeit. Und wenn ich das Gefühl habe, ich habe die Mittel nicht und ich habe vielleicht auch die Kapazitäten nicht, und dann kommt diese starke Überforderung. Und ich habe den Eindruck, dass das schon auch ein systemisches Problem, sagen wir in unserer Sprache, ist, also sowohl in den Organisationen, aber auch ja gesellschaftlich global gesehen, wie wir quasi mit dem Planeten umgehen. Gibt ja auch ein neues Buch von Hans Rusinek, der das genau beschreibt, dass so wie wir arbeiten, so gehen wir im Grunde auch mit uns selbst und unseren Planeten um, unseren Ressourcen um. Und da hat sich schon enorm, finde ich, was ja verschnellert. Und dass ich auch, ich weiß nicht, ob Sie das auch erleben, Herr Lahmann, dass durch die starke Remote-Arbeit geht eine Ressource verloren, nämlich
das Soziale, oder?
Das Soziale, nämlich diese Gefährtenschaft. Ich nenne es immer Gefährtenschaft, so im Sinne von, sind wir uns gute Gefährten und Gefährtinnen in dieser schwierigen Zeit? Und das geht immer stärker verloren. Und natürlich gibt es auch viele, viele gute Gründe, zu Hause zu sein. Und dann steigert sich aber auch so ein bisschen soziale Befangenheit, sage ich jetzt mal. Und dadurch geht was ganz Wichtiges verloren, weil ein wichtiger Faktor ist auch Humor. Habe ich eine Gaudi, würde man hier in München sagen. Habe ich Spaß? Kann ich mit Kollegen einfach in eine gute Interaktion kommen?
Sie als Arzt für psychosomatische Medizin, Klaus Lahmann, wollen Sie uns vielleicht noch mal kurz die Salutogenese erklären?
Die Salutogenese ist im Prinzip die Lehre von der Gesundheit. Und wenn man sich das mal so klar macht, ich meine, wir behandeln in der Medizin tausende von verschiedenen Krankheiten und wir haben eine Gesundheit. Also macht es ja oft Sinn, sich diese eine Gesundheit mal herzunehmen und zu schauen, was brauche ich denn dafür? Und wenn man jetzt eben aus so einer psychosozialen Brille darauf schaut, dann hat man genau das, was wir gerade gehört haben. Also ja, diese drei Faktoren, dass wir die Arbeit oder das, was passiert überhaupt allgemein im Leben, dass wir da irgendwie einen Sinn drin erkennen, dass wir das Gefühl haben, ja, es ist vielleicht nicht schön, aber ich kann mir irgendwie erklären, wie es da zustande kommt und nachher auch diese angesprochene Machbarkeit, also dass ich irgendwie mit den Dingen halt umgehen kann. Also im Prinzip genau das, was Sie gerade schon von Frau Golob gehört haben.
Jetzt hat Frau Golob als erfahrener Coach auch gerade nochmal gesagt, wie wahnsinnig wichtig diese Gefährtenschaft ist, das Soziale, die Gemeinschaft, die ja gerade etwas in Gefahr ist, weil wir doch viele von uns im Homeoffice arbeiten oder teilweise im Homeoffice arbeiten. Das ist so das eine. Und wir sprechen schon die ganze Zeit über das Wichtige der Arbeit, der Erwerbsarbeit für unsere soziale Entwicklung. Aber wo sind denn auch die Grenzen der Arbeit? Kann denn Arbeit bzw. Erwerbsarbeit wirklich für meine ganze Sinnerfüllung dastehen?
Also Arbeit kann viel, aber sie kann nicht alles sein. Also sie darf nicht zum Alleinversorger werden für Sinn, Glück, Identität und dergleichen. Wer das ganze Ich sozusagen in die Arbeit hineinpackt, der lebt so ein bisschen gefährlich. Das ist wie wenn man all sein Geld in eine einzige Aktie stecken würde. Wenn es dann Krisen, Umstrukturierungen, Kündigungen gibt, dann ist die Fallhöhe eben größer. Und manche Menschen setzen wirklich alles auf die eine Karte Beruf. Wenn die das tun, dann erlebe ich bei vielen Menschen, dass sie das auch aus bestimmten Gründen tun, weil vielleicht andere Lebensdomänen wie Partnerschaften, soziale Kontakte außerhalb der Arbeit, auch Sinnhaftigkeit sonst im Leben ein bisschen zu kurz kommen. Und dann kann man sich das vorstellen wie bei so einem Stuhl. Ja, wenn der nur ein Bein hätte, würde man nicht so stabil sitzen. Am stabilsten sind ja Hocker mit drei Beinen. Und da könnte ich sagen, das ist so einerseits die Arbeit, andererseits mein Innenleben, dass ich mit mir selber in einem guten Kontakt bin. Und das dritte Standbein wären eben ja, die sozialen Kontakte und ein bereicherndes Leben auch außerhalb der Arbeit. Das ist schon wichtig.
Ich schaue Frau Golob an und sie nickt
ja,
auch schon
genau, weil es gibt auch gerade eine ganz interessante Diskussion, was auch mit dem Thema New Work zusammenhängt, was ja eigentlich erstmal so eine ganz schöne Botschaft ist, nämlich der ganze Mensch ist willkommen. Und das ist aber auch die größte Gefahr, wie Sie auch sagen, weil wenn ich mich mit Haut und Haaren verschreibe und es keine Grenze mehr gibt und in der Systemtheorie, das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber die gucken sozusagen auf das System, in dem wir arbeiten, da wird es dann auch oft als übergriffig beschrieben, dass unsere Firma so viel von uns will, so eben auch unsere Seele will. Und das ist eben auch wichtig, dass wir ganz klar in Rollen agieren und dass wir unser Privates auch schützen dürfen. Und einerseits ist es gut, verbunden zu sein, auch persönlich verbunden zu sein, aber eben nicht privat und gut auch immer wieder diese Sphären trennen zu können. Und was ich auch erlebe, dass auch im Zuge dieser ja eigentlich guten Entwicklung der Arbeitswelt Führungskräfte und Organisationen oft auch mit den Ansprüchen, ich nenne es jetzt einfach mal so, von Mitarbeitenden echt gefordert bis überfordert sind, weil mir Führungskräfte zum Beispiel auch sagen, und wenn die Katze gestorben ist und wenn dies und jenes und im Garten eine Wühlmaus ist oder sonst was, es wird alles reingetragen in das Arbeitsleben und die Führungskräfte oft auch ja angesprochen, so im Sinne von bitte kümmere dich um mich oder Team, kümmere dich um mich, so wie es mir geht. Man nennt es ja vielleicht dann so Befindlichkeiten. Und das ist auch eine Aufgabe individuell, einen guten Beitrag zum Miteinander zu leisten und auch Kollegen und Kolleginnen nicht zu überlasten mit all den Bedürfnissen, die man hat, sondern da auch selbstverantwortlich umzugehen. Also was Sie als Change It ja auch bezeichnen in Ihrem Buch, Herr Lahmann. Also so für sich selber auch Verantwortung zu übernehmen und das nicht zu übertragen auf das Unternehmen, die KollegInnen.
Love it, change it, leave it sind nämlich die drei Kapitel, die sich durchs Buch ziehen. Ist klar, was wir übers Lieben haben wir schon gesprochen. Übers Verändern sprechen wir gerade und der Notfall wäre dann wirklich, es hinzuschmeißen und sich was Neues zu suchen, gell, Herr Lahmann?
Letzteres Jahr hinschmeißen bin ich immer ein bisschen vorsichtig und ich würde vermuten, wenn ich jetzt mit im Studio wäre, würde Frau Kollop vermutlich auch nicken, weil das Hinschmeißen ist oft so ein Flüchten. Ja, also es wird mir alles zu viel, vielleicht eben, weil die Arbeit, wie wir gerade gehört haben, sozusagen mich mit Haut und Haaren, mit meiner Seele möchte und bevor die den letzten Haps machen, da flüchte ich sozusagen. Aber diese Flucht ist ein Vermeidungsziel, wie wir das in der Psychologie nennen und Vermeidungsziele haben nie so eine gute Nachhaltigkeit wie Annäherungsziele. Also viel besser wäre es zu schauen, was möchte ich denn stattdessen machen? Und dieses Stattdessen ist oft ein gradueller Prozess. Also ich springe da nicht, ich werfe nicht alles hin, springe gleich zur nächsten Arbeit, sondern im Idealfall taste ich mich mal wohin, wenn ich mich eben in meinem Betrieb, an meinem Arbeitsplatz nicht ausreichend entwickeln kann. Dann kann ich ja schauen, kann ich vielleicht ein Ehrenamt beginnen, kann ich eine Weiterbildung machen? Ich bin gespannt, Frau Gollop, vielleicht wollen Sie dazu was sagen. Sie haben ja zum Beispiel auch so eine Transition hinter sich, ja, wie man dann in einen neuen Beruf reinkommt und meistens eben nicht durch einen großen Sprung, sondern durch einen Entwicklungsprozess. Und dann kann man sich das vorstellen wie die zwei Beine. Mit dem einen steht man noch stabil in dem alten Job, der gefällt einem vielleicht nicht mehr so. Und mit dem anderen Bein, mit dem Spielbein, kann man sich mal so ein bisschen nach vorne tasten. Und wenn man merkt, oh, da habe ich aber auch einen guten Halt, da gefällt es mir viel besser, dann lockert man eben das Standbein und macht den Schritt.
Ja, ich habe ja vorhin Sie vorgestellt, Frau Gollop, mit Wendepunkt im Jahr 2000, als Sie von der Theatermacherin zum Coach wurden. Mhm. War das so ein bisschen, wie es Herr Lahmann gerade beschreibt?
Ja, das war schon so. Und ich mache immer mal wieder noch Theater. Also ich habe auch quasi immer noch ein kleines Spielbein und das Standbein hat gewechselt. Und was ich interessant finde und was auch in meinen Coachings immer eine Rolle spielt, ist so, wo ist der innere rote Faden? Mhm. Und das ist dann fast nicht wirklich egal, aber was ich tue, sondern es mir geht's immer drum, entwickle ich mich entlang von meinem roten Faden, also an den Aspekten entlang, die mich begeistern, wo ich mich in meinem Element fühle, wo ich in Flow-Gefühle komme, wo ich ganz eins bin mit dem, was ich tue. Und das habe ich sowohl im Theater erfahren, aber genau das habe ich auch, wenn ich eine Seminargruppe habe, in der Prozessbegleitung oder im Coaching, dass ich einfach voll in meinem Element bin. Und das, glaube ich, ist so ein gute Fährte. Ich sag immer so, was für eine Fährte hast du in der Nase? Und ich will noch einen Aspekt sagen, wenn es schwierig wird, oft ist es schwierig, weil man ganz viele Annahmen und Interpretationen trifft in einer Situation, die man als nicht gut empfindet. Und dann braucht man erstmal den Mut, wirklich rauszufinden, was los ist, ob mein Chef mich wirklich nicht mag, ob ich wirklich keine gute Arbeit mache und so weiter. Also auch erstmal zu prüfen, sind die Annahmen, die sich ganz schnell aufblasen, sind die überhaupt richtig?
Man kommt ja manchmal dann in so einen Teufelskreis.
Genau.
Wenn man das Gefühl hat, man wird nicht gesehen, man wird nicht wertgeschätzt, alles läuft daneben und dann alles, was man wahrnimmt, passt genau in dieses Schema rein. Mhm. Und dann ist ja immer die große Frage, wie man es hinkriegt, aus diesem Kreislauf wieder rauszukommen. Gibt es da kluge Ratschläge von Ihnen beiden? Herr Lahmann, Sie haben das Bild vom Krebs, das hat mir gut gefallen.
Ja, ich liebe Bilder und ich habe jetzt schon ganz viele im Kopf beim Zuhören. Das eine ist das Bild vom Krebs, also wie so ein Flusskrebs sich zu verhalten. Also die Flusskrebse, kann man sich so vorstellen, das stimmt glaube ich biologisch gar nicht, aber die haben ihre Augen auf den Fühlern, ja, und die können sozusagen ganz elegant mal so den einen Fühler umdrehen und mit einem Auge auf sich selber schauen.
Auf jeden Fall die im Comic, die wir gerade
genau,
so im Kopf
ja,
haben.
So, das ist so eine gute Fähigkeit im Leben, dass man ein Auge auf die Welt richtet, auf das, was so los ist im Leben und ein Auge aber auch mal auf sich selber richtet. Wir nennen das in der Psychotherapie dann die Fähigkeit zu mentalisieren, also sich selber von außen ein Stückchen betrachten zu können und gleichzeitig den anderen ein Stückchen von innen, also sich einfühlen kann. Und da kann man super andocken an das, was Frau Gollop gerade gesagt hat. Dann ist es nämlich manchmal viel einfacher zu verstehen, warum ist denn eine Arbeitssituation auch so aufgeladen? Warum ist der Chef vielleicht so kurz angebunden oder die Chefin? Weil die eben, wie wir es gerade gehört haben, oft selber auch unter einem hohen Druck stehen. stehen. Ja? Und ich kann dann mit dem Blick von innen schauen, ah, okay, was ist mir denn aber besonders wichtig? Stichwort roter Faden. Und da gibt es vielleicht Dinge im Leben, die sind für einen selber nicht verhandelbar. Die sind einfach essentiell. Und dann kann ich mich ein Stückchen rausbewegen. Und weil wir gerade bei Bildern sind, noch ein anderes Bild, was ich häufig verwende in meiner Arbeit, ist die Metapher von Herrn Turtur, der Scheinriese, den viele ja kennen aus Jim Knopf. Und Lukas, der Scheinriese wird immer weniger bedrohlich, je weiter ich auf ihn zugehe. Und das ist manchmal mit Menschen, vor denen man im beruflichen Kontext Angst hat oder ein bisschen Stress erlebt. So, wenn man auf die zugeht, dann werden die manchmal scheinbar ganz anders. Aber auch allgemein mit Veränderungen, wenn ich auf die zugehe, sind die manchmal gar nicht mehr so groß.
Ist es denn die Angst, die uns unglücklich und krank in der Arbeit macht? Oder ist es eher dieses Hilflossein gegen Ungerechtigkeiten, gegen echte und vermeintliche Ungerechtigkeiten?
Was uns krank machen kann, sind schon ganz viele Faktoren, aber das Erleben von Hilflosigkeit, das kann man sagen, das ist immer ungesund. Ja, wir hatten ja vorhin nicht umsonst über Selbstwirksamkeit gesprochen und Hilflosigkeit ist ja wie so ein bisschen das Gegenteil davon. Die Angst ist dann eher eine Folge davon. Die Angst, die entsteht aber auch immer dann, wenn ich eben was Neues entwickle, wenn ich was lerne, Learning Anxiety, wenn ich was lerne, begebe ich mich immer in einen Bereich, den ich noch nicht kenne. Wenn ich mich entwickle, dann gilt das Gleiche. Und deswegen ist Angst ein bisschen zweischneidig. Wenn ich große Angst habe, die lähmt, dann ist das etwas Ungünstiges. Aber ein Stückchen Angst und Angsttoleranz gehört zur Entwicklung. Und da haben wir eben ja schon drüber gesprochen, wie wichtig die ist. Ein bisschen Angsttoleranz gehört zur Entwicklung auch dazu. Das ist gleichsam eine Voraussetzung.
Bei uns hat neulich ein Studiogast das schöne Wort Schwellenlust gesagt. Und er hat das Bild genommen, wenn man an einem Skihang steht und eben, es gibt ja die Schwellenangst, die kennen wir alle, aber die Schwellenlust habe ich da zum ersten Mal gehört. Und man steht an einem Skihang und denkt sich, ui, der ist aber steil. Ja. Und dann hat man erstmal den großen Respekt und dann atmet man tief ein und wieder aus und setzt den ersten Schwung. Und spätestens nach dem dritten macht es dann Spaß.
Wunderbar, oder? Ich weiß nicht, Frau Gollop, fahren Sie Ski? Ich habe das erst mit über 30 gelernt. Und genau das haben die mir zu mir gesagt. Am Spitzigen See haben die dann gesagt, in den Hang hinein. Und ich habe gesagt, ich kann aber nicht. Ja. In den Hang. Und wenn man es dann mal macht, merkt man, oh ja, es geht.
Ja. Also. Ja, die Angstlust auch sozusagen. Mhm. Ja, das ist ja so eine wilde Mischung. Und die brauchen wir auch. Also für ganz viele, ganz existenzielle Entscheidungen, also auch Kinder kriegen zum Beispiel. Wir wissen ja gar nicht, was wir uns damit alles einhandeln, aber wir haben Lust. Ja, wir wollen eine Familie gründen. Und so, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, diese Schwellen auch wahrzunehmen. Und dass Veränderung eben auch echt strapaziös ist. Auch, es ist so die innere Waschmaschine. Ja, ich werde einmal durchgeschüttelt und dann komme ich aber auch anders wieder raus. Also ich würde Hilflosigkeit auch nochmal betonen, Angst und damit verbunden oder oft ein Auslöser sind soziale Konflikte. Also das ist ein riesiger Stress.
Die zermürben.
Und wenn man kein gutes Instrumentarium hat, damit umzugehen, wenn es keine gute Kultur gibt, also dieses, was kultivieren wir, was bauen wir an in unserem gemeinsamen Garten, den wir haben als Team, als Organisation, und das ist nicht gelungen und wird nicht weiterverfolgt und dann verhärten diese Konflikte und dann wird's tatsächlich ein riesiger Stressfaktor und der führt dann oft auch zu Rückzug, dass die Leute eben sagen, ich mache meinen Job daheim, die sollen sich die Köpfe einschlagen, aber ohne mich. Also das macht auf jeden Fall krank und auch, ich habe viele Frauen im Coaching, auch dieses permanent übersehen werden zum Beispiel, also keine Wertschätzung erfahren und da wollen die Leute nicht mordsmäßig gelobt werden, sondern bemerkt, das reicht schon. Also auch da, das reicht, hey, ich sehe, was du machst oder das hat mir besonders gut gefallen und dieses, wenn keine Resonanz ist, also leer gespiegelt werden, nennt man das in der Psychologie, weil gespiegelt werden, gesehen werden, gehört werden, ist oft ein starker Entwicklungsimpuls. Und wenn das fehlt, das ist auch ein großer Faktor, der zum Beispiel ins Coaching führt. Ja, so, wo so, hey, ich brauche was anderes, ich brauche irgendwie eine andere Umgebung. Viele Leute sagen, ich suche eigentlich nicht einen neuen Job, sondern ich suche eine andere Umgebung.
Herr Lahmann, gibt es einen Zauberratschlag, wie ich mich sichtbar machen kann, wenn ich das Gefühl habe, keiner sieht mich, Keiner lobt mich, keiner merkt, was ich gerade wahnsinnig Tolles mache. Es gibt doch diese schöne Cartoon, es schaut wieder kein Schwein zu.
Naja, es gibt ja auch diesen Spruch, diesen ganz einfachen, tue Gutes und sprich darüber. Und Frau Gollop hat es vielleicht nicht umsonst angesprochen, dass es häufiger die Frauen als die Männer sind, die sich da ein bisschen schwer tun. Wir Männer, also jetzt im Durchschnitt, da tun es vielleicht ein bisschen leichter, auch aus so kleinen Dingen. Ich habe den Schnupfen überlebt, ich habe den Müll runtergetragen. Man macht Dinge, aber man benennt sie auch. Und das ist schon ein kleiner, aber ganz wichtiger Ratschlag.
Und dabei fröhlich bleiben, oder?
Das ist wichtig.
Wann macht Arbeit glücklich und wann macht sie krank oder unglücklich? Antworten zu der großen Frage haben gegeben Nathalie Gollop und Professor Med Klaas Lahmann. Er ist ärztlicher Direktor der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie an der Uni in Freiburg und vieles mehr. Und Nathalie Gollop kommt vom Theater und ist Coach geworden und gibt viele Seminare zum Thema Transformation und Resilienz. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Vielen Dank.